darf Sie ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danke sehr für die Einladung und freue mich über die Möglichkeit, dass wir Gottes Wort hören können. Können Sie mich alle hören und sehen? Gut, hören ist wichtiger als sehen. Schön. Wir haben heute vielleicht einen besonderen Tag, vielleicht auch keinen so besonderen. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, heute soll ja der Johannes Paul II. Auch heilig gesprochen werden. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade so weit sein. Wir waren vor einigen Tagen in Rom. Wir waren sehr erstaunt drüber, also meine Frau und ich. Sie hatten mir das zum Geburtstag geschenkt, haben das lange schon gewünscht. Wir waren als Kinder mal in Rom, als Abiturienten, haben dort Exkursionen gehabt, auch während dem Studium. Und es ist schon eine interessante Stadt, aber wir waren auch wirklich erstaunt drüber, was da aus dem Glauben gemacht werden kann und was da so draus werden kann, wenn Gottes Geist da rausgeht. Und wir waren im Vatikanmuseum, das sind sicher für Milliarden, muss man fast sagen, ist da Kunst. Aber ist schon, ich weiß nicht, ob sowas in der Kirche gehört, ja, dass man so viel Kunst sammeln muss, ob der Schatz der Kirche vielleicht eher aus dem Wort Gottes besteht als aus Malern und Pinseln und Gold und all den Dingen. Aber es war schon sehr beeindruckend auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch irgendwo auch mahnend, einfach am Wort zu bleiben, einfach ein bisschen schlicht zu bleiben, ein bisschen einfach zu bleiben, Jesus nachzufolgen, ihm die Ehre zu lassen. So ist eigentlich auch das Thema heute, weil möchte ich auch gerne ganz bewusst auch so fassen, Jesus Christus, unser Herr, aus einer Überlegung raus, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass in den sogenannten modernen Gottesdiensten immer häufiger der Hausherr fehlt. Da geht es um viele Dinge, da geht es um Gaben, da geht es darum, wie man sich in die Gemeinde einbringen kann, da geht es um Gemeindebau, da geht es um Ältestenschaft und viele, viele, viele Dinge, wo ich manchmal den Eindruck habe, in der katholischen Kirche, das ist so der wache Eindruck noch aus der Reise nach Rom, die hat das vielleicht in Stein und in materiellen Dingen ausgedrückt. Und in unseren evangelischen Kreisen wird das oft, wie soll ich das sagen, ein bisschen schwach ausgedrückt, in Nebensächlichkeiten verpackt. Aber sagt mal ein Pastor in Ostfriesland, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und so ist es ja auch. Nun ist das bei uns keine Sache, sondern eine Person, nämlich der Herr Jesus Christus. Und so als einführendes Beispiel, ich war vor vielen Jahren eingeladen, kennen Sie vielleicht auch den Uwe Martin Schmidt, ja, der verstorben ist vor einigen Jahren. Und wir waren befreundet. Ich war zu der Zeit in Aachen in der Gemeinde. Und wir haben uns oft besucht gegenseitig. Und irgendwann war der Tag dann auch da, wo die Gemeinde dann eröffnet wurde, die neu gebaut worden ist dann. Der Uwe war damals schon mit der Regina Schmidt auch in der Slowakei. Und er hat seine Frau geschickt, um ein Grußwort zu sagen. Und der neue Pastor, hat dann auch eine Einweihungspredigt gehalten. Und in dieser ganzen Predigt ist nicht einmal der Name Jesus vorgekommen. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine erstaunliche Sache, ja, dass da würde man sich nicht trauen, wenn man beim Bundespräsident eingeladen ist und sollte jetzt irgendwo eine Festrede halten, den Präsident nicht wenigstens einmal zu erwähnen. Aber dass sowas auch geht innerhalb unserer Kreise. Der Volksmund sagt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann sage ich immer, ist das denn so sicher? Und deswegen ist so ein bisschen heute mein Thema Jesus Christus, unser Herr, und ganz bewusst auch das darauf auch auszurichten. Der Wilhelm Busch, vielleicht als zweites nochmal, Wilhelm Busch war ein Prediger in Essen, Pfarrer in Essen, auch während des Krieges, auch im Widerstand, und war sehr mutiger Mann. Der hat in jungen Jahren eine Predigt gehalten über die Wüstenwanderung Israels und hat darüber gesprochen, über die Not der Wanderung, über die langen Zeiten, die das Volk Gottes in der Wüste unterwegs gewesen ist und die Entbehrungen, die auch da gewesen sind, sodass viele in der Gemeinde sehr angesprochen gewesen sind. Und selbst seine Mutter hat geweint und hat sich bedankt bei ihm für die Predigt. Und als er die Leute verabschiedet hat aus dem Gottesdienst an der Tür, ist ein alter Bruder zu ihm hingekommen und hat gesagt, Wilhelm, das war nix. Und er guckt ihn an, erstaunt, und sagt, warum? Und dann sagt der alte Bruder zu ihm, da fehlte Jesus. Und das hat der Wilhelm Busch mal selber berichtet in der Predigt und hat gesagt, das hat er sich sein Leben lang gemerkt, dass er den Hausherrn nicht vergisst. Und so war auch seine Predigt aufgebaut und so soll es dann auch sein. Jetzt hoffe ich drücke jetzt hier den richtigen Knopf. Das war schon mal falsch. Ja, wir haben eingangs schon die Verse gehört, die der Paulus dem Timotheus weitergibt. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Vergiss Jesus Christus nicht. Das ist ein ganz interessanter Brief, den Paulus an den Timotheus schreibt. Beide Briefe sehr, sehr interessant, weil der Timotheus durch den Dienst, durch den schweren Dienst, den er da auch gehabt hat, müde geworden ist im Glauben und auch durch die vielen Kämpfe auch Angst gehabt hat, auch sogar krank geworden ist. Erstaunlicherweise innerhalb seiner Gemeinde. Und Paulus schreibt zu ihm, leide mit als guter Streiter Jesu Christi. Leide mit für das Evangelium. Um dieser Ursache willen leide ich auch solches. Evangelium, für das ich leide bis zu den Banden wie ein Übeltäter. Darum erdulde ich alles und so weiter, um der Auserwählten willen. Ganz oft Worte, die in diesem zweiten Timotheus, insbesondere in den ersten Kapiteln vorkommen. Und das ist so eine Art geistliche Chiropraxis. Da wird einer geistlich wieder eingerenkt, wenn man so sagen will. Und der Paulus macht es auf eine sehr feine Art. Da ist kein falsches Mitleid drin, da ist auch keine Nachlässigkeiten drin, sondern er ist sehr, sehr gerade eigentlich. Und er weist den Timotheus wieder hin auf den Weg der Nachfolge. Halte an dem Vorbild der heilsamen Worte. Halte daran fest, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christo Jesu. Dies beigelegte Gut bewahre durch den Heiligen Geist. Also er gibt ihm klare Ausrichtung. Und einer dieser Sätze ist, halt im Gedächtnis Jesum Christum, der auferstanden ist von den Toten nach meinem Evangelium. Halt im Gedächtnis Jesum Christum. Paulus hat es selber auch gemacht, wenn Sie den Epheserbrief kennen und die ersten Kapitel lesen, dann schreibt er von den geistlichen Segnungen, die uns beigelegt sind. Und nicht eine Segnung ist, ohne dass er auf Jesus Christus verweist. Müssen wir mal gucken, geht es um 7 Segnungen, ja, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt in Christus, dass wir heilig gemacht worden sind in Christus, dass wir geliebt sind in ihm, dass er uns eingeweiht hat in das Geheimnis seines Willens durch seinen Sohn und so weiter. Und immer wieder durch Christus, in Christus, durch seinen Sohn, niemals lässt Paulus Segen geschehen ohne Jesus Christus, sondern immer bindet er die Dinge an ihn. Und das ist so fast eine Form der Gottlosigkeit, ja, wenn man Jesus Christus vergisst im Gottesdienst, so hart, wie sich das ja anhört. Also gehen wir mal eine Seite weiter. Im letzten Gottesdienst haben wir gesprochen von den 7 Siegeln in der Offenbarung. Weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, ist fast schon ein Jahr her. Haben wir mal über die 7 Siegel gesprochen in der Offenbarung. Und das Interessante dabei war, das ging mir selber auch so, dass die Siegel eigentlich so interessant waren, für mich selber auch, dass ich mich so dabei ertappt habe, dass es nicht um die Siegel geht, sondern um das Buch, das geöffnet wird. Und mehr noch um das, was in dem Buch geschrieben steht. Denn das war dem Johannes ja so wichtig, dass er weint und sagt, da war niemand gefunden, der würdig gewesen wäre, dieses Buch zu öffnen, außer das Lamm. Und dem wird das Buch gegeben. Und das Lamm öffnet die Siegel. Und wir haben gesagt, wenn man sich die anschaut, die Siegel, dann sieht man fast, wie die Weltgeschichte abläuft. Diese 7 Siegel sind ein Bild, führt jetzt zu weit, um das nochmal zu wiederholen. Aber da läuft die Weltgeschichte ab. Und in der Weltgeschichte, in der wir uns bewegen, sie sich und ich mich und die Christen in den vergangenen Jahrhunderten und in den Jahren, die vor uns liegen, und seit jeher werden offenbar gemacht in der Welt, in der Zeit, sie durch ihr Leben, was sie leben, ich durch mein Leben, was ich lebe. Und alle Menschen, ob sie glauben oder ob sie den Glauben leugnen, werden vor Gott während ihres Lebens innerhalb der Welt, die abläuft, offenbar gemacht. Und am Ende wird alles offengelegt. Und alle sind offenbar geworden. Da wird es noch Diskussion geben im Himmel, sagt Jesus. Da wird es viele geben, die sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen große Dinge getan? Wir haben gepredigt hier und gepredigt da. Und wir haben Mission gemacht und all diese ganzen Dinge. Und Jesus sagte, ich kenne euch nicht. Aber am Ende der Zeit wird alles offenbar werden, wird jeder offenbar werden. Und Jesus wird sagen, das ist dein Leben. Dann werden vielleicht manche sagen, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte. Gott sagt, da steht's geschrieben. Ja, aber dass es so konkret ist. Ja, sagt Gott, jederzeit habe ich es gesagt. Paulus sagt, Christus, der euch vor Augen gemalt war, so deutlich, als ob er unter euch gekreuzigt war. Die Menschen haben damals zu Jesus gesagt, gib uns ein Zeichen. Dann sagt Jesus, euch wird kein Zeichen gegeben, außer das Zeichen des Propheten Jona. Das heißt, dass das Wort Gottes, was von Jona berichtet, so zuverlässig ist, als ob die Menschen bei Jona direkt damals dabei gewesen wären. Das heißt, das Wort Gottes ist so zuverlässig, als ob wir selbst mit Jesus mitgegangen wären. Und ich glaube, sie werden das auch erleben, wenn sie im Geist mit Jesus Christus leben, dass manche Lebenssituation der gleicht, die in der Bibel beschrieben ist. Und im Geist und in Wahrheit finden wir uns wieder im Wort. Das ist auch ein großes Geheimnis. Denn das Wort ist ein lebendiges Wort und redet in unser Leben hinein. Und je nachdem, wie Gott sie führt, werden wir sagen dürfen, ja, ich bin auch einmal mit dem Volk Gottes durch das Rote Meer hindurchgezogen. Da war es finster für mich, aber der Herr ist vorweggegangen. Und es wird Bibelstellen geben in Ihrem und in meinem Leben, die wir immer wieder aufsuchen. Denn das ist Ihr privates Wort von Gott an Sie gerichtet. In einer schweren Lebenssituation oder auch in einer guten Lebenssituation. Aber das ist das Wort, was Sie und was ich nehmen dürfen für uns, weil Gott in seinem Wort zu uns gesprochen hat. Es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, da habe ich so ein kleines Ausrufezeichen hinter. Und es gibt manche wenige Bibelstellen, da steht auch ein Datum bei. Das ist unser Wort, was Gott an uns gibt. So sagt Paulus auch, nach meinem Evangelium, was Gott mir gegeben hat. Das ist privat geworden. Das ist nichts mehr zum Studieren, sondern ist etwas, wovon wir essen, was schmeckt. Nichts mehr, was im Kopf theoretisch abgehandelt wird, sondern was wir essen, ein Büchlein, was wir essen. Auch ein bekanntes Bild. Was wurde eigentlich mit den 7 Siegeln geöffnet? Johannes weinte, weil dieses Buch nicht geöffnet werden konnte und der Inhalt verborgen blieb. Und in diesem Buch drin, da standen die Namen derer, die zum Heil berufen sind. Und das konnte nicht geöffnet werden, dieses Buch, weil diese Siegel noch davor waren. Und viele heute, auch unter uns, ich muss mich auch dazu rechnen, interessieren uns für die Siegel, aber vergessen die Hauptsache. Und das soll nicht sein. Es ging um ein Buch, in dem die Namen der Heiligen geschrieben stehen. Und wir werden in der Welt, in der Zeit, jeder Einzelne vor Gott offenbar, was wir getan haben bei Leibesleben, es sei gut oder böse, so sagt die Schrift. Das ist ein großes Geheimnis. Wir werden offenbar, aber Jesus auch. Wer ist dieser? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, je länger ich gläubig bin, desto mehr muss ich immer wieder darüber nachdenken, wer ist denn dieser Herr Jesus eigentlich? Wer ist das? Wahrscheinlich haben sich an keinem Menschen die Geister so sehr geschieden wie an diesem Mann, weltweit. Niemand hat so polarisiert wie dieser Mann. Was war das für ein, das war Gottes Sohn. Das war, er sagt ja auch, er ist mehr als ein Prophet. Es war Gottes Sohn, Gott geoffenbart im Fleisch. Aber wie war dieser Mann Jesus? Was muss an Ausstrahlung ausgegangen sein von diesem Mann? Der war ein König. Das war kein Narr. Mit dem hat man nicht Spielchen treiben können. Jesus hat so eine Persönlichkeit gehabt als König, als Sohn Gottes, als Charakter, der durch Gottes Geist auch geprägt wurde, dass der Hauptmann auch bei der Kreuzigung sagt, seht, welch ein Mensch. Pilatus hat sehr genau gespürt, wer vor ihm stand. Seine Frau hat gesagt, habe nichts mit ihm zu schaffen. Ich habe heute Nacht viel erlitten wegen ihm im Traum. Was war das für ein Mann? Was muss das für ein Charakter gewesen sein? Ich habe früher gearbeitet bei einer etwas größeren deutschen Bank und wir haben Besuch bekommen in Stuttgart von einem der Vorstände. Es war der Herr Böhm-Bezing, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen was sagt. Das sind die Feldherren unserer Zeit. Das sind Leute, die können was. Die verdienen sehr viel Geld, ja. Da gibt es auch korrupte Leute drunter, ja. Da gibt es aber auch integere Leute drunter. Und als der Mann den Raum betrat, und wir waren einige hundert Leute, da ging etwas aus. Was muss von Jesus ausgegangen sein? Was muss Zachäus erwartet haben, wenn der auf dem Baum saß und gewartet hat, dass Jesus kommt? Können Sie sich das vorstellen? Wenn der auf dem, das war auch damals keine normale Sache, dass ein hoher Beamter auf einem Baum sitzt. Das wäre auch heute, wenn man sich vorstellt, jetzt hier im Ort wäre ein hoher Besuch, hoher politischer Besuch und der Bürgermeister des Ortes würde sagen, ich gehe auf den Kletter, auf den Baum da oben, da würde das Volk auch lachen, oder? Die haben gelacht über den Zachäus. Die sagen, guck den mal an, jetzt sitzt der da oben auf dem Baum. Aber der hat Sehnsucht gehabt. Der hat gesagt, ich will diesen Mann sehen. Und können Sie sich vorstellen, wenn Jesus um die nächste Kurve kommt und nähert sich ihm und er sieht diesen Mann und er kommt auf ihn zu und die beiden Blicke treffen sich und Jesus bleibt vor ihm stehen und schaut ihn an und sagt, heute noch muss ich zu dir kommen, unter dein Dach, möchte bei dir sein. Was muss das gewesen sein an, ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, das ist Gott geoffenbart im Fleisch. Wie töricht, dass man darüber heute schmunzelt oder lacht oder in den Medien allerlei Blödsinn da veranstaltet wird. Wer war dieser? Wer ist dieser? Die Jünger haben auch so gefragt, als Jesus mit den Jüngern im Sturm unterwegs ist auf dem See Genezareth und die haben wirklich Angst auch unterzugehen. Und das waren ja zum Teil auch erfahrene Seeleute, die wussten schon, dass das gefährlich war, wo sie unterwegs waren. Und Jesus spricht zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich, verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser? Wer ist das eigentlich? Dass der Herr sagt zum Sturm, werde still und der Sturm wird still und das Wasser plätschert friedlich gegen die Bordwand und die zerrissenen Segel hängen noch da und die Taue schwanken noch hin und her und das Boot bewegt sich noch und es ist alles ruhig geworden. Und die sagen, wer ist das? Als Jesus die Tische der Wechsler im Tempel umwirft und den ganzen Tempel leer räumt, da fragen die Pharisäer ihn, aus welcher Macht tust du das? Aus welcher Kraft tust du das? Das sind so ganz kleine Verse nur in der Bibel, da liest man ganz schnell drüber weg. Aber man muss sich vorstellen, die Händler, die da kamen, die sind ja viele hundert Kilometer durch die Wüste gezogen. Die haben ihre Güter verteidigen müssen gegen irgendwelche Räuber, die haben nachts Wachen aufstellen müssen. Das waren auch keine Kinder von Traurigkeit. Das waren robuste Leute. Und die haben ihre Ware im Tempel in Jerusalem angeboten. Und als Jesus das sieht, was im Haus Gottes alles los ist, geht er und flicht sich die Geißel und treibt die alle aus dem Tempel raus, sodass die Pharisäer sagen, was für eine Kraft hast du, dass du das vermagst? Was muss das für ein Mann gewesen sein? Was muss das für eine Persönlichkeit gewesen sein? Was für ein Charakter? In Pforzheim im Schwäbischen sagt man, der war fadegrad. Der Herr war so gerade und so geradlinig und der hat mit einem solchen tiefen Auge die Menschen angeschaut, dass er ihnen mitten ins Herz hineingesprochen hat. Und hat sich nicht geschämt, hat sich den Mund nicht verbieten lassen, hat gerade rausgesagt, was Gottes Wille war. Und da war er mal eingeladen, gell? Da hat jemand ein Fest gemacht. Und da hat er zu dem Fest eingeladen seine Geschäftsfreunde und seine Bekannten. Und da hat eine große Tafel aufgebaut und jetzt begibt man sich dann zum Tisch. Und dann sagt Jesus zu einem, hören Sie mal, setzen Sie sich da nicht so weit vorne hin, setzen Sie sich mal weiter hinten hin. Der Platz gebührt ihnen nicht. Das sagen die Jünger. Oioioi, was passiert denn jetzt? Dann sagt der Mann, hören Sie mal, ich kenne Sie überhaupt nicht, was fällt Ihnen denn ein? Ich habe doch gar nicht vorgehabt, dass ich mich da hinsetze. Und sagt, jetzt lügen Sie auch noch. Das sagt die Frau von dem Mann, wer ist das bitte? Wer redet denn da mit uns? Sagt er, ich bin Jesus von Nazareth. Da sagt er, hören Sie mal, das ist ja unglaublich, ja. Und dann geht er zum Gastgeber und sagt, hör mal, das ist nicht in Ordnung, dass du deine Geschäftsfreunde einlädst, um dein Netzwerk hier auszudehnen. Sondern lad die Armen ein, die Krüppel und die Blinden. Das ist eigentlich das. Ja, sagt er, hören Sie mal, wieso kritisieren Sie mich denn hier? Das ist doch mein, wenn es Ihnen nicht gefällt, gehen Sie doch. Da haben die Jünger gedacht, ach du lieber herein, also hier brauchen wir nicht mehr hin. Also hier werden wir nicht nochmal eingeladen werden. Fadegrad. Jetzt sitzt da einer am Tisch und hört das. Ich habe die alte Luther, da steht, dass da einer gehört hat, dass Jesus ihm das Maul gestopft hat. Das ist die alte Luther. Luther war auch recht derb und kräft und klar. Ist aber manchmal besser als das Gesäusel heute. Also er hat es gerade ausgesprochen. Und dann sagt dieser Mann was ganz Frommes. Und sagt, so stelle ich mir vor, er sagt dann, selig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Weil der hört ja, wie Jesus die alle tadelt. Und jetzt sitzt er da, so in, der Uwe Martin hat immer mal gesagt, in schmatzender Selbstgerechtigkeit und sagt, selig sind die, das Reich essen, Brot essen im Reich Gottes. Und wissen Sie, was Jesus zu dem sagt? Ja, aber sie kommen nicht rein. Da war was los. Denn er sagt ihm ein Beispiel, wo jemand einen König zum Festmahl ruft, ja, und niemand will kommen. Das ist die Antwort auf den Mann, der da sitzt. Müssen Sie mal lesen. Was da eine Spannung gewesen ist. Aber da trifft das Licht auf die Finsternis. Das Licht hat so hell geschienen, so sehr hell geschienen, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten genau wussten, dass er diese Gleichnisse auf sie auslegt. Auf sie auslegt. Die mussten Jesus umbringen oder sich bekehren. Es gab keine andere Möglichkeit. Es gab keine andere Möglichkeit. Vollkommen gerade. Voller Weisheit, voller Wahrheit. Nicht in Bitterkeit, schon auch in Liebe, aber in Klarheit. Was muss das für ein... Das war ein richtiger König. Ich möchte diesen Mann sehen. Wissen Sie, da habe ich ein bisschen Heimweh nach. Ich möchte den mal ins Angesicht sehen, reden mit ihm. Wissen Sie, das ist ja die Berufung, die wir haben. Wie war der? Bei diesem ganzen Kompromissquatsch, der heute in der Welt läuft. Das ist ja schlimm. Die Jugend fragt doch auch nach klaren Antworten. Wissen Sie, wenn Sie das im Fernsehen sehen, darf ich das mal so offen sagen? Ich weiß nicht, ob das oft aufgenommen wird, aber wo ist denn jemand, der eine gerade Meinung hat und die gerade äußert? Das sind ganz wenige Leute. Ganz wenige Leute, auch unter den Christen. Jemand, der eine klare Meinung hat. Wissen Sie, nicht jemand, der es gibt ja so, die sind immer gegen alles. Das ist auch eine deutsche Tugend. Das meine ich gar nicht so. Auch jemand, der mal 5 Grad sein lässt, macht Gott mit uns doch auch. Ja? Der akzeptiert uns ja auch so, wie wir sind. Ob mein Krawatte heute jetzt da rot-blau ist oder schwarz-weiß oder, ja, der akzeptiert sie ja, wie sie, und, ja, ist ein gütiger Gott. Aber der klare Antwort gibt auf klare Fragen. Das ist, wäre so wertvoll, ja. Das ganze Kompromiss, Schwatz, gut. Was mich sehr beeindruckt hat von diesem Charakter Jesus, ist das, was passiert ist, und das passt ja auch so ein bisschen in die Zeit, am Ostermorgen an dem Gartengrab. Es hat mich sehr angerührt und das habe ich gedacht, das würde ich Ihnen gerne heute Morgen mitbringen. Und zwar stehen die Verse in Johannes 20, jetzt weiß ich nicht, ob Sie es lesen können, ich lese es Ihnen vor. Ja? Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus. Und zu dem anderen Jünger, das war der Johannes, der hat sich nie so in den Vordergrund gedrängt, ja, und deswegen umschreibt er sich, er kommt zu Simon Petrus, die Maria, und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen. Er ging aber nicht hinein. Das ist so typisch, ja. Der Petrus ist sofort rein. Johannes war ein bisschen eher so ein zurückhaltender Mensch, ja. Er ging nicht hinein, wartet, bis der Petrus kommt. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leinentücher liegen, aber das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht bei den Leinentüchern liegen. So ist mit der Gemeinde Gottes auch, der Gemeinde Jesu. Das Haupt ist schon separat beim Vater vollendet, fein zusammengelegt und die Tücher, die den Leib umwickelt haben, die sind noch, das sind wir sind noch ein bisschen durcheinander. Ja? So steht es auch hier beschrieben. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Und da gingen die Jünger wieder heim, sind wieder nach Hause gegangen. War ja nichts zu sehen. Aber die Maria, die hatte Heimweh. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Ist da geblieben. Und das ist wichtig. Manchmal muss man ein bisschen länger bleiben wie die anderen. Das ist sehr, sehr wichtig. Manchmal muss man ein bisschen länger beten wie sonst. Manchmal muss man ein bisschen länger hoffen. Und oft finden sie in der Bibel, wo Leute zu früh abgebrochen haben und haben nichts gesehen, haben nichts mitbekommen. Ja, das ist ganz interessant. Also nur mal so als kleine Anmerkung. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Hat der Petrus nicht gesehen, ja? Und einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Die wussten schon, warum sie weint, ja? Die wollten aber mal fragen, wollten das mal hören. Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Da spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Ob Jesus wohl wusste, wen Maria suchte? Glaube ich schon. Ob Gott wusste, wo Adam war? Glaube ich schon. Fragt aber mal. Da geht es ums Offenbarwerden. Äußern Sie das, ja? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz drauf, ja? Spricht Jesus zu ihr: Maria. Und in dem Moment hört sie. In dem Moment geht das Herz auf. Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister. Da spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das ist ein seltsamer Vers, den Jesus da sagt. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das ist seltsam. Da habe ich mir Gedanken gemacht drüber, weil später der ungläubige Thomas, der darf Jesus ja auch anrühren. Einige Tage später erscheint Jesus ja auch den Jüngern und dann sagt der Thomas: Glaubt das ja nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und eine Woche später kommt dann Jesus wieder zu ihnen und dann sagt er: Rühr mich an und leg deine Hände in die Wundmale und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da finde ich mich wieder. Ich bin auch kein sehr gläubiger Mensch, muss ich Ihnen sagen. Ich bin auch ein Zweifler. Ich bin froh, dass ich das Wort Gottes habe. Da kann ich mich immer wieder dran halten, aber irgendwo ist ein Punkt, wo ich sage, wenn du jetzt noch weiter zweifelst, na, da musst du an dir selber verzweifeln. Das ist gut, dass wir Gottes Wort haben, dass man eine Basis hat, dass man weiß, woran man glauben soll. Also Thomas darf Jesus anrühren, aber die Maria nicht. Warum denn nicht? Weil Jesus noch nicht aufgefahren ist in den Himmel. Das würde ja bedeuten, dass Jesus, um die Maria zu trösten, bei seiner Himmelfahrt eine Unterbrechung eingelegt hat? Jetzt muss man ein bisschen nachdenken, was da überhaupt passiert. Am Grab Jesu, das ist Gartengrab, ich habe so mal ein Foto, das kann man schlecht sehen, ne? Das ist ein Foto, ist aber auch nicht so, ist auch nur Stein, ja, das ist auch leer und auferstanden. So sieht es in Jerusalem aus. Es gab im Alten Testament eine Vorschrift, die man mehrfach in der Bibel findet, und zwar, wenn ein Brandopfer geopfert werden sollte, dann sollte der hohe Priester mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun. Der Altar hatte so vier, an den Ecken so vier Ausbuchtungen, vier Hörner. Also das Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen, also unten dran sollte das gegossen werden, das Blut. Ein Teil des Blutes oben an die Hörner und das meiste unten an den Sockel des Altars. Wenn Christus der hohe Priester war, dann hat er das auch getan. Aber das hat er nicht getan mit dem Blut der Böcke und der Stiere, der Tiere, die geopfert wurden im Alten Testament oder Tauben, was er immer geopfert wurde, sondern mit seinem, das dürfte man nicht sagen, wenn es in der Bibel nicht stünde, mit seinem eigenen Blut. Das hören wir schon gar nicht mehr, oder? Sein eigenes Blut, es wäre, als ob der Hohepriester sich selber opfert. Und er ist hinabgestiegen ins Reich des Todes und ist von dort aufgefahren in den Himmel. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So sagt das Glaubensbekenntnis. Er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Jesus Christus hat sich selber geopfert auf Golgatha in Jerusalem, hat sein Blut vergossen auf Golgatha, ist hinabgefahren an den Fuß des Altars, hat dort sein Blut ausgegossen, wie will man das sagen, im Bild, und ist dann aufgefahren über aller Himmel, Himmel. Kann man das nachvollziehen? Das ist der Brandopferaltar in der Stiftshütte. Da sieht man die vier Hörner. Vielleicht hat das so ausgesehen, ist nichts überliefert. Das ist im Tempel vom Herodes, sieht man nicht so sehr gut. Da ist der, vor der großen roten Türe, da vor der Eingangstüre, da steht der Altar mit den vier Hörnern. Da wurde geopfert. Und jetzt sagt Jesus nochmal etwas sehr Seltsames, ein sehr seltsames Wort. Und zwar sagt er, es kann nicht sein, dass ein Prophet umkommt außerhalb von Jerusalem. Komisch. Warum nicht? Lesen wir mal Lukas 13. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Doch ich muss heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Warum? Weil in Jerusalem der Berg Golgatha steht und der Berg Golgatha ist der Altar und das ganze Land Israel ist wie die Stiftshütte. Mit dem Vorhof Samaria, mit dem Heiligtum Juda, mit dem Allerheiligsten Jerusalem und mit dem Altar. Das Land, wir sehen das vor Augen und sehen es doch nicht. Als ob Gott, also der Staat Israel, den gibt es jetzt wieder seit 1949. Ja? Wir sehen es sehenden Auges und sehen es nicht. Das ganze Land Israel ist wie die Stiftshütte. Und jetzt kommt der ewige Hohepriester und geht durch den Vorhof ins Allerheiligste, auf den Brandopferaltar, hinauf nach Golgatha. Merken Sie, plötzlich gehen einem die Augen auf. Da sagt man, ja, es passt alles. Und deswegen kann ein Prophet nicht außerhalb von Jerusalem umkommen, weil dort der Altar ist und weil dort geopfert wird. Und wenn man ein bisschen weiter denken würde, dann kämen wir mal wieder in die Offenbarung, wo die Seelen unter dem Altar warten auf ihre Vollendung. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Das heißt, in Jerusalem steht der Altar, nämlich Golgatha. Und Jesus ist hinabgestiegen ins Reich des Todes, hinabgefahren. Die Bibel schweigt ja und ist sehr zurückhaltend über das, was Jesus im Totenreich widerfahren ist. Sagt die Bibel nicht viel von. Petrus deutet es mal kurz an und sagt, lasst euch die Hitze der Anfechtung und des Widerspruchs ja nicht ungewöhnlich erscheinen, denn Christus hat auch das Evangelium gepredigt und ist hinabgestiegen ins Totenreich und hat dort verkündigt, in Schwachheit seines Fleisches. Was mag der Teufel, was mag der Satan mit ihm angestellt haben, wenn der, an dem das Heil der Welt hängt, in Schwachheit ihm zur Verfügung steht? Schweigt die Bibel drüber. Ich glaube nicht, dass man das in Worte hätte fassen können, was die Höllenfahrt Jesu bedeutet hat. Als er das Blut, sein Blut hinab an den Altar, im Bild, im jüdischen Bild muss man bleiben, auf Golgatha wird er geopfert, das ist der Altar. Und die vier Enden der Erde haben Botschaft bekommen von dem Blut, was der Priester an die vier Hörner des Altars gestrichen hat. Osten, Norden, Süden, Westen, die ganze Welt hat von diesem Blut gehört. Alle. Schön, oder? Das ist die Botschaft. Und dann bringt er sein Blut hinab und gießt es an den Fuß des Altars. Und dann nach 3 Tagen steht er auf. Das ist der Tag der Tage. Da hat der Kosmos drauf gewartet seit seiner Schöpfung, dass Christus wieder alles zurechtbringt. Da hat der Vater im Himmel drauf gewartet. Paulus kündigt das an und sagt, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn in Knechtsgestalt unter das Gesetz, als die Zeit erfüllt war. Das hier, das ist der Tag der Tage, der Tag der Auferstehung Jesu Christi. Das ist der Tag, wo alles zurechtkommen soll, wo die Sünde gesühnt wird, wo das große, große Opfer gebracht worden ist von Christus, wo das Hallel gesungen wird im Himmel, wo der Vater sich freut drüber, wo die Engel staunen und sagen, der Herzog unserer Seligkeiten aus der tiefsten Hölle hinauf in den Himmel, er kommt. Da war eine Festversammlung im Himmel. Und dann wartet Jesus und lässt die alle warten? Ja, Warum? Weil die Maria im Gartengrab auf ihn wartet. Und um die Maria zu drücken, können Sie sich das vorstellen? Jesus hätte doch sagen können, das ist jetzt bitteschön mein Tag. Seit Jahren arbeite ich darauf hin. Und was habe ich erlitten dafür? Ich komme gleich. Das ist jetzt mein. Macht er nicht. Sondern er sagt zu Maria, rühre mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren in den Himmel, weil er in seinem priesterlichen Dienst noch geheiligt war für Gott. Und er, wenn man so will, wenn wir Juden wären, wüssten wir mehr, wovon wir sprechen, wenn wir mehr im Alten Testament bekannt wären. Er hat das Blut an den Fuß des Altars gestrichen. Und jetzt ist der Punkt, wo Gott ihn auferweckt oder wo Christus aufersteht, beides ist ja wahr, und hinauf in den Himmel geht und der ganze Himmel wartet darauf, dass alles zur Vollendung kommt. Und jetzt sagen die, wo bleibt er denn? War doch jetzt, so würden die Deutschen sagen, ja, das muss ja alles pünktlich sein auch bei uns, ja. Aber die haben schon gewartet. Und der Herr macht Halt wegen der Maria und sagt, wen suchst du? Und weiß davon, also wissen Sie, das hat mich wochenlang beschäftigt. Das ist doch, so ist Jesus, so ist unser Gott, hält nichts für sich, gibt sogar von dem Triumph ab. Auf Golgatha sagt er, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Betet für den Schächer neben sich am Kreuz, gibt sein Leben für sie und für mich. Und bei der Himmelfahrt wartet er und sagt der Maria, ich komme wieder, geh schon mal voraus. Ja? Und tröstet diese Frau. Und erst, wissen Sie, was da los war im Himmel? Ich habe keine Ahnung, aber stellen Sie sich mal vor, wenn die englische Königshaus, wenn die heiraten, es ist ja noch nicht lange her, was da los ist. Jetzt bei der Heiligsprechung, da sind 1 Million Leute in Rom, die sind alle auf dem Peter, da ist ein Riesenprimbamborium. Oder wer hat in Dänemark oder so, Schweden? Schweden hat, glaube ich, auch die ganze Stadt in Aufruhr. In Holland haben sie, glaube ich, auch geheiratet, waren so ein paar. Was da los ist, wenn ein König Hochzeit hat, was glauben Sie, was glaube ich, was im Himmel los war, wenn der Tag der Tage da ist, was da los war? Und die warten alle. Wenn Jesus so ist, und das sagt uns ja sein Wort, dann haben wir so ein Glück gehabt. Dann haben wir so ein Glück gehabt, dass wir ihn kennenlernen durften. Wissen Sie, dann muss ich sagen, dann lohnt sich's auch, wie soll ich das jetzt sagen? Dann lohnt sich's auch, alles auf diese Karte zu setzen. Wie soll ich es anders ausdrücken? Ja, dann lohnt sich's auch, gläubig zu sein. Dann lohnt sich auch Widerspruch im Geschäft. Dann lohnt sich auch dann und wann, dass mal einer schmunzelt über einen. Dann lohnt sich's. Wenn das ist, was mit dem Glauben in Verbindung steht, wenn das unser Herr ist, na lohnt noch mehr. Da gab es Leute, die haben mit Freuden den Raub ihrer Güter erduldet, sagt die Bibel. Ich habe so die alte Luther-Übersetzung. Mit Freuden. Da sind Apostel wieder zurückgekommen, nachdem sie geschlagen worden waren und waren stolz darauf, dass sie gewürdigt worden waren, für Jesus zu leiden. Da gibt es Christen in China, die treffen sich in der Untergrundkirche und die wissen, warum sie glauben. Da gibt es Muslime, die bekennen öffentlich, dass sie zu Jesus Christus gefunden haben, dass der Islam falsch ist und die wissen nicht, ob sie am nächsten Tag noch leben. Da gibt es Zigeunerkönige in der Slowakei, Leute, Chefs, über 200.000 Leute sind gläubig geworden, die wissen nicht, ob sie nächste Woche Glas ins Essen getan bekommen. Da gibt es Muslime, die haben ihren Jesus gefunden und haben es zu Hause erzählt und sind enterbt worden. Der Vater und die Mutter grüßen sie nicht mehr, die Geschwister haben sie rausgeworfen aus dem Haus und sind mit Mühe und Not nach Europa gekommen. Aber wissen Sie was, das waren Leute, die hatten eine Überzeugung. Die hatten einen Glauben. Die haben Jesus gesehen. Die haben gesagt, ja, das ist es. Und dann denke ich so, und das ist vielleicht so, der ist ein Gedanke, der mir auch wichtig ist, dass als Nikodemus und Josef von Arimathea unter dem Kreuz Jesu stehen und sehen, dass dieser Mann gekreuzigt wird, da haben die beiden Mut gefasst und haben gesagt, das ist nicht in Ordnung. Wissen Sie, da ist was aufgebrochen in denen. Da haben gesagt, das geht, dass dieser Mann gelünscht wird. Das ist nicht in Ordnung. Und der Nikodemus hatte auch viel zu verlieren und der Josef von Arimathea auch. Denn die haben sich damit zu einem Ketzer bekannt und haben den vom Kreuz genommen. Aber wissen Sie, was mich so freut? Also wenn ich das so, das ist nicht despektierlich gemeint, die beiden möchte ich auch gern mal treffen im Himmel. Diese Gewissheit und diese Freude darüber, dass sie das Richtige getan haben. Und wenn ganz Jerusalem dagegen ist, Merken Sie was? Diese befreiende Klarheit, eine Meinung zu haben, einen Glauben zu haben, einen Herrgott zu haben und angekommen zu sein, das macht den Menschen aus. Ohne Jesus Christus ist der Mensch nicht vollständig. Haben wir keine Basis, haben wir keine Meinung. Der Mensch wird alles immer nur an sich messen können und morgen ist er tot und übermorgen verfault. Entschuldigung, so ist es. Es bleibt nichts von ihm übrig. Nichts. Was für ein Glück, dass Gott so ist und dass Jesus kommt in Gethsemane und Maria trifft und auf Maria wartet während seines Priesterdienstes kurz vor seiner Himmelfahrt. Und der Himmel muss warten, bis Jesus seine Maria getröstet hat. Wenn das Gott ist, dann dürfen wir uns getrost in seine Hand fallen lassen. Was für ein freundlicher Herr und Gott. Wissen Sie, ich glaube, mit sowas kann man montags ins Geschäft gehen. Oder durch die Fußgängerzone und wenn man Jeanshosen kaufen muss oder Schuhe für die Kinder oder so, dann denkt man manchmal daran. So geht mir das manchmal. Manchmal schmunzelt man und freut sich einfach darüber. Gibt auch schwere Zeiten im Glauben, ist auch wahr. Aber es gibt auch Zeiten, wo man sich einfach freut und sagt, das ist unser Gott. So ist unser Gott, auf den warten wir. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, behalte im Gedächtnis Jesus Christus. Vergiss nicht, wer das ist. Vergiss nicht, für wen du unterwegs bist. Vergiss nicht, wer für dich sorgt. Wenn er für uns ist, wer will dann wider uns sein? Das ist der Adel der Christen. Das ist ein Adel. Und es wäre gut, sage ich zuerst mir, wenn auch wir von der Klasse, die Jesus hat, auch etwas ausüben im Alltag. Gerecht zu sein, ehrlich zu sein, wahr zu sein, liebevoll zu sein, gewissenhaft zu sein. Wissen Sie, das sind aber nur Nebenwirkungen aus dem Glauben raus. Aber das zu wissen, dass das unser Herr ist. Und dann wird es auch schwierig werden, wenn man eine Meinung hat. Ich glaube, da wissen Sie auch alle von. Wenn man eine Meinung, wenn man einen Glauben hat, dann wird es manchmal schwer werden. Dann wird es Wege gehen, die werden schwer zu gehen sein. Hat auch Paulus gesagt, den Thessalonischern, ja, dass das ein schwerer Weg wird. Spurgeon, als er angefangen hat, die Bibel zu lesen, hat er gesagt, oh, das gibt Ärger. Ja, der sagt, da gibt es schon gerade Meinungen. Aber ich sage Ihnen was, das lohnt sich. Und ich möchte Sie gerne einladen, den Weg auch mitzugehen. Und beten drum, dass wir die Kraft haben, dem Herrn nachzufolgen. Aber es ist auch so, haben wir eben auch gesehen, wenn wir untreu sind, ist er doch treu. Er kann sich selber nicht verleugnen. Was für ein guter Herr. Ich möchte noch beten mit uns, wenn es Ihnen möglich ist, stehen Sie vielleicht auf dazu. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und wir staunen darüber, mit welcher Kraft und welcher Wahrheit und welcher Heiligkeit du den Weg gegangen bist, bis zum Ende, bis zur Kreuzigung, bis zum Hinabfallen ins Totenreich, aber auch bis zur Auferstehung, bis zur Auffahrt in den Himmel, wo du sitzt zur Rechten Gottes und von wo du auch kommen wirst. Wir danken dir dafür, dass alles Gericht in deiner Hand liegt und wir bekennen, dass das auch gut so ist. Das Letzte Erste sein werden und das Erste Letzte sein werden, dass das gut ist. Wir danken dir dafür, dass du gestorben bist auf Golgatha und bekennen, dass das notwendig war und notwendig ist für uns, wo wir in so vielen Dingen noch an uns selber festhängen, an irdischen Dingen auch festhängen. Herr, löse uns davon. Gib uns Gnade, Herr, dass wir in die Freiheit des Glaubens finden, den du uns auch zugebilligt hast. Wir danken dir dafür, dass Golgatha nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann, dass das ein fester Grund ist, auf dem wir stehen dürfen, entgegen allem dem, was wir sehen, was wir fühlen. Wir danken dir für dein Wort, das wir lesen dürfen darin und immer wieder auch überzeugt werden dürfen durch den Geist, den du uns gibst und durch die Wahrheit, die in dir ist, dass wir auf dem rechten Weg sind. Herr, und du führst uns auch ans Ziel. Danke für den Frieden, den du gibst. Danke für die Freiheit, die im Glauben ist, in der Bindung an dich. Danke, dass wir Angekommene sein dürfen, dass alles gut geworden ist in dir und wartet auf die Offenbarung, wenn du kommst. Danke auch für die Geschwisterschaft, die du uns schenkst untereinander, für die Bruderschaft, die Schwesterschaft, die Freundschaften, die wir haben dürfen untereinander auch. Danke, dass wir den Weg nicht alleine gehen müssen, so wie du alleine gegangen bist. Und wir freuen uns auf den Tag, wenn du kommst, wenn alles offenbar werden wird, wenn wir sehen dürfen, das, woran wir geglaubt haben. So segnet uns auch heute den Tag über noch, gib uns auch Erholung, auch von der Arbeit, möchtest auch Gnade geben am Montag wieder, wenn jeder auch in seine Arbeit geht, in die Schule oder wo auch immer wir sind. Geh du mit uns, gib uns Kraft, gib uns immer wieder auch dein Licht und gib uns auch deine Freude, die wir haben dürfen im Glauben, in unsere Herzen, damit wir auch Zeugnis geben können von dem, wovon unser Herz voll ist. Wir preisen deinen Namen, wir danken dir, wir rühmen dich, wir geben dir die Ehre und wir geben dir Recht in dem, was du getan hast. Gepriesen seist du. Amen.